Ja, auch diese Ausgabe wird euch wieder von der Studioszene Sofa Edition präsentiert. Nämlich am Samstag, den 4. Juli, haben wir ein Programm an mehreren Livestreams. Um 11 Uhr geht's los mit einem Special Podcast und dem Gast Marcel Gnauk von Free to Use Sounds. Klaus, da bist du auch wieder dabei, richtig?
Da bin ich auch wieder dabei, genau. Das ist dann quasi der Gast-Podcast für diese Woche, weil dieses Mal haben wir keinen Gast. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil da geht es um Field Recording und Sounddesign.
Genau, Marcel ist aktuell in Island unterwegs. Also er reist zu den abenteuerlichsten und außergewöhnlichsten Orten und nimmt dort Sounds auf. Ich glaube, vorgestern hat er auf seiner Instagram-Story gepostet, dass er irgendwie einen Flugzeugwrack in einer, sagen wir mal, sehr kargen Umgebung, sehr kargen Landschaft, Steinwüste würde ich es fast nennen, aufnimmt. Also ich glaube, dass er da irgendwie vielleicht Windverwirbelungen, sage ich jetzt mal, aufgenommen hat. Ihr merkt, es ist noch früh am Morgen, aber was haben wir noch im Programm? 13 Uhr geht's weiter mit dem Interview mit PC Nackt, einem Komponisten und Avantgardisten. Dann um 16 Uhr haben wir ein Webinar mit dem Thema Drums Mission mit Engineer Waldemar Vogel. Tickets gibt es da auch unter studioszene.de. Kostet auch nur 19 Euro. Und abends um 19 Uhr ist natürlich das absolute Highlight, ne? Mit der Q&A-Session mit Bob Clearmountain, einer Mixing-Legende, würde ich sagen. Ne? David Bowie ist wohl das spannendste Thema am Samstag, denke ich. Hast du Fragen schon eingeschickt?
Nee, habe ich nicht. Aber ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, wir haben schon viele Fragen bekommen, die haben wir auch schon an ihn weitergeleitet und er freut sich auf jeden Fall sehr. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los, ne?
Let's do the intro.
Sound and Recording Wochenrückblick 32. Hallo an alle da draußen, die uns zuhören oder auch gerade im Moment auf Facebook, YouTube oder Instagram zuschauen. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz.
Und ich mit Marc Bohn.
Und wir haben heute eine Laber-Episode vorbereitet. Wir wollen euch und uns schon mal mental auf die Sommerpause vorbereiten, auf die Sommerpause des Wochenrückblicks. Denn wir sind für die nächsten 2 bis 3 Wochen nicht mehr donnerstags live unterwegs, aber es gibt trotzdem jeden Donnerstag einen Podcast, nämlich nächste Woche mit Jill Zimmermann, einer Tontechnikerin, die aktuell in Kanada lebt, in der Nähe von Toronto und dort in einem Studio arbeitet. Ich hatte sie schon Anfang des Jahres vor Corona interviewt und das Interview wird jetzt nächste Woche Donnerstag veröffentlicht. Und es wird auch noch eine weitere Diskussionsrunde der Studioszene 2019 als Podcast in der Woche darauf dann veröffentlicht. Aber bevor wir euch jetzt die News der Woche präsentieren, nachdem wir euch jetzt die News der letzten Woche präsentieren, wollen wir im Anschluss noch ein bisschen darüber diskutieren, ja, wie kann man die Sommerpause überhaupt effizient nutzen, um die Akkus wieder aufzuladen, den Kopf frei zu kriegen und vielleicht Kraft und Kreativität für neue Projekte zu tanken. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock?
Ich habe total Bock.
Hast du dich vorbereitet?
Ja. Ausnahmsweise mal.
Okay, meine Frau hat tatsächlich schon mich heute Morgen gefragt, sag mal, hast du überhaupt noch irgendwelche Themen, über die du reden kannst? Gibt es noch was zu labern? Weil ich am Dienstag noch ein Webinar gehalten über das Thema Podcasting von 90 Minuten. Da habe ich faktisch 90 Minuten Monolog gehalten hier im Recording-Setup. Und ja, es war wirklich sehr komisch, dass du nicht dabei warst und ihr auch da draußen nicht dabei war. Gab kein Feedback, von daher.
Keiner, der dich gestört hat zwischendurch, keiner, der dich belästigt hat.
Nee. Aber ich würde sagen, legen wir mal los. Highlight der letzten Woche war wohl die Präsentation des Neumann V402, einem Zweikanal-Vorverstärker, der im Juli erscheinen soll. Ja, ich denke, es gab ja dieses Teaser-Video, wo alle geraten haben oder spekuliert haben, ja, was könnte es denn sein? Ist es ein Audio-Interface? Aber wir waren da schon sehr nah dran, ne, mit unserer Einschätzung.
Ja, genau. Wir hatten noch, wann war das? War das vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen, wo wir darüber spekuliert haben? Und wir hatten doch schon aus sicherer Quelle, oder vielmehr du aus sicherer Quelle gehört, dass es eben kein Audio-Interface ist, sondern was anderes. Auch wenn es danach aussieht, ja, und jetzt ist es raus, es ist ein 2-Kanal-Preamp.
Genau, unser Autor und Cheftester Dr. Andreas Hau, auch nochmal hier viele Grüße an ihn. Ich weiß, dass er uns regelmäßig zuhört. Er hat mich da ziemlich auf die Folter gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir immer gesagt, ja, okay, ich habe das Gerät jetzt da und das wird jetzt auch getestet. Und er wusste auch im Vorfeld schon, was es ist. Er wollte es mir aber einfach nicht verraten. Aber ich kann es euch sagen, der Testbericht wird schon in die nächste Sound Recording-Ausgabe integriert. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr gerade, was haben wir jetzt aktuell? Juli. Im August kommt die nächste Ausgabe. Das heißt, in der August-Ausgabe wird dann auch schon direkt der Testbericht des V402 drin sein.
Ja, und ich meine, es ist ja auch absolut sinnvoll, dass es jetzt ein Vorverstärker ist und nicht ein Audio-Interface. Haben wir eigentlich auch damals schon gesagt, weil Neumann als Mikrofonhersteller, wenn die einen passenden Preamp zu ihren Mikros anbieten, das passt ja einfach perfekt. Und hingegen ein Audio-Interface würde ja ein komplett neues Fass aufmachen. Von daher
absolut.
Super sinnvolle Entscheidung. Ich finde, das Gerät sieht toll aus. Ich bin mal sehr auf den Test gespannt, aber ich bin mir sicher, ich meine, wo Neumann draufsteht, ist in der Regel Qualität drin. Optisch erinnert mich das so ein bisschen an alte HiFi-Geräte, muss ich sagen.
Ja, absolut. Also es ist 2HE. Es sieht so aus, als seien die Preamps, der erste Preamp in der oberen Teil und der zweite im unteren, wenn ich das jetzt richtig mal so erkenne. Was heißt, hast du
Ich würde sagen, es ist einfach identisch aufgebaut, oder?
Ja, genau. Der eine ist oben, der andere ist unten,
ja, genau,
würde ich sagen.
Ja.
Welche Parameter gibt's?
Gain.
Genau, und, 60 dB, ne?
Ja, hast richtig. Du schon also, da habe ich mich sogar noch ein bisschen gewundert. Hätte gedacht, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Also vielleicht 66 oder sogar 72. Gerade jetzt in Bezug auf sehr beliebte Mikros wie dieses hier, was ja bei eigentlich also im Streaming-Bereich momentan das Mikro schlechthin ist und was halt unglaublich viel Gain braucht. Fast alle haben halt hier unten dran entweder den Cloudlifter oder jetzt hier wie in meinem Fall den Fathead, um halt einfach nochmal 20 dB Gain mit dazu zu packen. Also bei mir am Channel Strip, da ist zwar auch ordentlich Gain-Reserve dran, aber hier drüber klingt es dann noch ein bisschen sauberer und ich bin mir sicher, dass hier dieser Neumann-Vorverstärker, der wird wahrscheinlich ein astreines, super sauberes und rauscharmes Signal liefern. Aber wenn noch ein bisschen mehr Gain-Reserve gerade für so ein Mikro wäre, das hätte mich jetzt persönlich gefreut, aber auf der anderen Seite, ich vermute einfach mal, das Ding kannst du aufreißen bis zum Anschlag und es wird trotzdem noch sehr, sehr rauscharm sein.
Was haben wir noch? Ein Hi-Z-Knopf zur Impedanzanpassung. Dann, klar, 48 Volt Phantomspeisung und 29 dB Pad. Phasenumkehrer und Hochpassfilter, der bei 60 Hertz greift.
Genau. Dann die übliche Pegelanzeige. Und was interessant ist, eine Mini-Monitoring-Sektion. Also Kopfhörerausgang da dran mit eigenem Regler und noch einen zusätzlichen Monitorregler. Was der genau monitort, ist mir nicht ganz klar, muss ich sagen.
Da steht ja, ne, es wird auch gesagt, ja, es ist auch noch so ein bisschen Spekulation, welche Möglichkeiten sich da genau dahinter verbergen. Aber wie gesagt, wer da mehr zu wissen möchte, kann sich den Testbericht durchlesen.
Genau.
Im August erscheint.
Genauso wie der Preis, der ist auch noch nicht bekannt.
Genau, und veröffentlicht. Ja, soll jetzt auch im Juli direkt erscheinen, ne? Du hast ja schon kurz angesprochen, ist das der richtige Weg für Neumann jetzt, so einen Mikrofonvorverstärker zu veröffentlichen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also.
Ja, ich denke auch, es macht mehr Sinn als jetzt ein Audio-Interface.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Also
ich bin
da
einfach das passende Equipment, wenn du sagst hier, Ich kaufe mir ein Neumann-Mikro. Ja, was kaufe ich mir denn für ein Preamp dazu? Ja, kaufst auch direkt den Neumann-Preamp.
Ja, absolut. Aber ich bin natürlich auch gespannt. Der wird wahrscheinlich auch nicht so günstig sein, denke ich mal. Er wird sich so, also viel definitiv irgendwie so, was schätzt du? Taui? 1500? 2000?
Ja, 1500 würde ich mal anpeilen.
Ja, hätte ich jetzt auch, in dem Dreh würde ich jetzt auch schätzen, vielleicht so 1,8. Mal sehen. Ich denke, kann mir auch vorstellen, im Video steht zumindest, dass er auf reinen und klaren Mikrofonklang beschert. Ich denke auch, dass er optimiert ist auf die eigenen Mikros, oder?
Ich weiß gar nicht, wie sehr man das da optimieren kann, weil also machst du dann wirklich klangliche Anpassungen und ich meine auch die Neumann-Mikros klingen ja alle unterschiedlich. Ich denke, es ist eher einfach ein neutraler Sound, weil auch Fritz Neumann ist ja nicht so super färbend.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Es bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen spannend. Ja, was haben wir noch gehabt? Hier, Heritage Audio HA81A Channel Strip und Baby RAM Monitor Controller.
Genau.
Wir bleiben bei der Hardware. Was ist der HA81A?
Ja, es riecht ganz stark nach Neve. Es sieht auch ganz stark nach Neve aus.
Mhm.
Und es ist eigentlich ein relativ minimalistischer Channel Strip. Also man hat eine Vorverstärker-Sektion darin und dahinter gefolgt ist ein EQ. Und das war es eigentlich auch schon.
Also, genau, also
das, was man jetzt aus einem Channel Strip beispielsweise noch kennen würde, wie ein Kompressor oder eventuell noch ein De-Esser oder sowas, das fehlt hier. Also es ist einfach Preamp mit EQ dahinter.
Genau, basiert auf dem 1073 und der Preamp basiert auf dem 1073. Der Equalizer ist aus der 81er Serie und ja, ist ne, ein HE. Typische Neve-Knöpfe drauf, würde ich jetzt sagen.
Ja, eindeutig Neve.
Und ja, kostet da? 1099 US-Dollar.
Geht eigentlich, ne?
Ja.
Also gerade wenn man jetzt an Neve denkt, aber ich meine, gut, es ist ja auch nur ein Neve-Klon, aber trotzdem.
Dann hat Heritage Audio auch noch den Baby RAM herausgebracht, nämlich auch ein Baby-Monitor-Controller, ne? Denn so viel Input und so viel Output hat das Teil gar nicht, ne?
Genau, da sind wir jetzt auch preislich in einer ganz anderen Sektion, nämlich bei rund 180 US-Dollar. Und ja, man hat zwei Eingangspaare, zwei Ausgangspaare, auch nur ausgeführt als Klinke, jetzt nicht irgendwie als XLR oder sowas. Vorne drauf dann einen großen Volumendrehregler und dann eben Schalter, um Eingang und Ausgang auszuwählen. Das Ganze auf Mono zu schalten, einen Dimm-Schalter und einen Mute-Schalter, das war's auch schon. Das Ding ist komplett passiv aufgebaut, also wird jetzt auch keine Stromversorgung benötigt. Einfach ein rudimentärer Monitor-Controller.
Ja, ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem RAM System 2000, der kostet ja auch 900 Euro, wo du gefühlt irgendwie alle, wie viel Output hat er? Ich glaube, drei Stereo-Outputs und TRRS-Outputs und Inputs, also das ist schon eine ganz andere Nummer, auf jeden Fall.
Reicht aber völlig aus. Ich meine, das ist ein extrem cooles Teil, relativ kompakt, sieht gut aus und ich meine, für ein normales Setup brauchst du ja auch nicht mehr. Du hast eigentlich, in der Regel hast du zwei Boxen vor dir stehen, ja, und wenn du eben das zweite Paar Monitore hast, was du dann zum Umschalten brauchst, dann bist du hier gewappnet. Du hast zwei Eingänge, also das ist in der Regel dein Rechner und dann hängst du halt noch irgendwas dran, also von mir aus einen Zuspieler oder so. Ja, und wunderbar, ne?
Absolut. Dann haben wir noch zwei Sachen zu verschenken, beziehungsweise die aktuell kostenlos angeboten werden.
Mhm.
Das ist der Valhalla Space Modulator, ne? Ein Flanger-Plugin.
Genau.
Hast du es schon angecheckt?
Ich habe es noch nicht benutzt, ich habe es nur installiert, aber von Valhalla kennt man ja, wenn die was machen, dann machen die das so richtig gut und richtig massiv. Also wenn es da flanscht, dann flanscht es richtig. Und ich finde allein die Oberfläche wieder so geil. Ne? Also es sieht wirklich so aus, als hätte da jemand in 5 Minuten kurzes Interface zusammengeklickt. Aber es funktioniert trotzdem. Da ist 5 bunte Potis, einen schwarzen Hintergrund und weiße Schrift. Das war's. Und das Gute aber bei Valhalla ist ja, es kommt bei denen auf den Sound an und der ist halt immer geil. Und wenn es das jetzt wieder geschenkt gibt, also wer extremes Flanging braucht, für den ist das genau das Richtige. Du hast schon rumgespielt damit, ne?
Ich habe schon rumgespielt damit. Ich hatte ja auch neulich mir den Supermassive Reverb runtergeladen, den es ja auch jetzt mittlerweile kostenlos gibt. Ja,
richtig geil.
Und ich habe jetzt nur ein bisschen mit den Presets rumgespielt, die tatsächlich auch sehr, sehr witzige und interessante Namen haben. Aber da ist definitiv von wirklich guten Reverbs oder Flange-Effekten bis hin zu wirklich unfassbar abgefahrenen Sounds alles dabei. Also kann ich nur jedem empfehlen. Dann zweites Plugin, was verschenkt wird, ist die Amplitude Metal Collection von IK Multimedia, die normalerweise irgendwie 150 Euro kostet oder 115. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich habe es nämlich aufgeschrieben. Die Amplitude Metal Collection liefert dir 14 Pedale, 5 klassische moderne Amp-Simulationen, 13 Cabinets und 6 Mikrofone und 9 Rack-Effekte. Also viele Pedale basieren halt auch auf dem Big Muff Pi oder dem Remy, also wirklich sehr, sehr bekannten Bodentretern. Und ja, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist ja so ein richtiges. Benutzt du eigentlich Gitarre-Simulationen?
Bin ja selber kein Gitarrist, also wenn ich mal was mit einem Gitarristen zusammen mache, dann in der Regel ja. Aber ich bin da jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand. Also ich hab mein Guitar-Rig, was ja ziemlich betagt ist, ich habe das GTR von Waves und in Cubase ist ja auch noch eine Variante drin. Also irgendwas findet sich immer, aber Amplitude kenne ich nur eine ganz alte Version von. Die fand ich immer cool, aber das hier kenne ich leider nicht.
Okay.
Passt aber wiederum perfekt. Ja, passt aber wieder auch perfekt zum Valhalla Flanger.
Okay, dann haben wir noch was Neues gefunden von einem französischen Softwareentwickler.
Genau.
Kannst du es vorstellen? Ich glaube, das ist eher so dein Metier, ne?
Die Irrcam Labs haben was Neues rausgebracht, und zwar TS2, was eigentlich für Time-Stretching steht. Und das ist ein Time-Stretching-Tool von denen, an das sie jetzt in der neuen Version einen Audio-Editor dran gelötet haben. Und ich kenne es bisher leider nur von Screenshots, habe es noch nicht getestet, aber es sieht insofern schon mal super spannend aus, weil wenn man sich die Oberfläche anguckt, dann scheint das so ein Mix aus verschiedenen Editoren zu sein. Also ich finde, die Oberfläche, die riecht sehr nach Adobe Audition. Da ist aber auch ein guter Schuss Isotope RX drin. Und ja, wenn es ein Time-Stretching-Tool ist, an das ein Audio-Editor drangelötet wurde, dann kann man ja schon sagen, ja, es basiert halt hauptsächlich auf Time-Stretching-Algorithmen, bietet aber zusätzlich eben die Möglichkeit des Editierens, hat noch diverse andere Parameter, die eigentlich ganz interessant klangen. Die klangen schon so ein bisschen eher wie so Sound-Design-Parameter und es hat sogar Plugin-Support. Also scheint sich in Richtung eines wirklich ausgefuchsten Audio-Editors zu entwickeln. Ob es jetzt den Großen schon Konkurrenz machen kann, weiß ich nicht, aber allein der Hauptalgorithmus, eben das Time-Stretching, scheint sehr, sehr ausgereift zu sein. Und das Tolle ist, gibt es momentan zum Einführungspreis von nur $29.
Ja, und später dann 149 US-Dollar. Also dafür ist es wirklich unschlagbar. Ne?
Genau.
Also es hat auch eine Spektralanalyse, aber meines Wissens nach gibt es keine spektrale Bearbeitungsmöglichkeiten.
Finde ich merkwürdig.
Kommt das noch?
Du hast ja diese eindeutige Ansicht da dran. Also ich denke schon, dass man da was machen kann, aber ich kann nur raten momentan.
Gut, es macht ja, theoretisch macht es ja auch Sinn, dir, wenn du siehst, okay, in diesem Bereich deiner Waveform, also dadurch, dass die Stereospur ja und die, beziehungsweise andersrum, die Spektralanalyse deiner Stereospur ist ja drunter dargestellt. Das heißt, du siehst ja dann auch, in welchem Bereich deiner Waveform es im Frequenzspektrum vielleicht irgendwelche Störungen gibt, ne? Oder irgendwelche Störsounds. Und dann kannst du ja theoretisch da nochmal hingehen und vielleicht da an der Stelle nochmal nacheditieren. Ja?
Genau, richtig. So würde ich jetzt beispielsweise, also so ist es ja auch in Wavelab gelöst, dass du beide Übersichten gleichzeitig hast und kannst dann eben, wenn du möchtest, auch direkt in die Spektralansicht eingreifen.
Genau. Was ich mir jetzt natürlich als Podcaster wünschen würde, ist, dass man vielleicht noch 4 bis 5 weitere Spuren hinzufügen kann und eventuell halt noch ein Leveling machen kann und dann nachher noch da einfach rausbouncen. Dann wäre es für mich halt tatsächlich wirklich auch ein cooles Tool für alle Podcaster. Aber nur so, das ist Jammern oder auf hohem Niveau, würde ich sagen. ja, was haben wir noch? Mia Laboratories veröffentlicht den 413 Tape Saturator, also ein Plugin. Von der Optik erinnert es mich ein bisschen an so ein 1176 oder einen Stereo-Kompressor. Deshalb war ich ein bisschen überrascht, dass es ein Tape Saturator ist. Ne?
Ja, also hätte ich auch, wenn ich einfach nur drauf geguckt hätte, hätte ich auch gedacht, oh, das ist ein 1176-Klon, allein wegen der 2 VU-Meter und dann halt links den großen Potis mit der Input-Sektion. Aber da guckt man genauer hin und dann sieht man halt, da steht dann Saturation und ja, also es ist ein Tape-Sättigungseffekt und von der Firma Mia Laboratories habe ich auch vorher noch nichts gehört. Kennst du die?
Nee. Nee, ich kenne die tatsächlich auch nicht. Also das Teil kostet aktuell 49 Euro anstatt 99. Liefert 3 analoge Tape-Simulationen und 3 Distortion-Typen.
Mhm.
Also, hat natürlich eine Eingang-Ausgangslautstärke, Distortion-Sektion, wo man dann Tube, Transistor oder Soft-Clipping anwählen kann. Saturation-Regler, klar. Und was haben wir noch? Du hast ja schon angesprochen, 2 VU-Meter. Jo, klingt nach einem spannenden Tool, ne?
Genau, also es geht vermutlich so ein bisschen, ja, ich hätte gesagt, es geht ein bisschen Richtung Soundtoys Distressor, wobei der ja eigentlich dann wirklich hauptsächlich auf Distortion ist, wobei man ihn auch gut zum Anwärmen benutzen kann. Aber Saturation ist ja sowieso immer angesagt. Wir hatten jetzt vor kurzem beispielsweise das Update vom FabFilter Saturn auf die Version 2, der auch so eine Mischung ist aus Distortion und Saturator. Und allgemein hört man ja auch immer wieder, ja, hier ein bisschen Saturation, da ein bisschen Saturation, um halt einfach das Signal noch ein bisschen anzudicken. Also grundsätzlich, Saturation kann man eh nie genug haben, weil es da auch so viele verschiedene Geschmacksrichtungen gibt.
Genau. Oder Distortion kann man auch mal gebrauchen, ne? Distortion. Waldemar Vogel.
Ja,
viele
renn
Grüße
damit.
An Waldemar.
Komm, tu Distortion drauf, überall.
Waldemar macht das. Das ist schon so ein Running Gag. Also wenn es irgendwo darum geht, ja, mix mal eine Snare oder so. Oder so, dann erklärt Waldemar und am Schluss sagt dann immer, ja, und was haust du jetzt noch drauf? Distortion, ne? Grüße, Waldemar. ja, was haben wir noch? Einen MIDI-Controller, um die Universal Audio Apollo Console zu steuern. Beziehungsweise um die Console über MIDI zu steuern, ja?
Ja, gibt's, das ist spannend.
Plugin.
Genau, das ist spannend, weil es nicht von Universal Audio selber kommt, sondern?
Ja, Antonio Radu Varga, ein Programmierer. Also wie du schon sagst, ist spannend, dass jetzt ein Programmierer auf die Idee kommt, dafür eine App zu entwickeln, mit der man die Konsole per MIDI steuern kann. Und ja, was kann man damit steuern? Volume, klar, Pan, Solo, Mute, Gain, Pad, Phase, Low Cut, 48 Volt und Descents. Die App ist auch aktuell, ist auch kostenlos. Ne?
Ja. Konnte man denn die Konsole vorher gar nicht fernsteuern?
Gute Frage. Habe ich tatsächlich noch nie versucht.
Okay. Also ich frage jetzt auch gerade nur so blöd, weil halt vom RME-Interface bin ich es halt so gewohnt, du kannst das irgendwie über alles fernsteuern. Also über MIDI, über Mackie-Control, über Netzwerk mittlerweile, also über das iPad fernsteuern, über OSC. Und jetzt wundert es mich, dass halt jemand Externes ankommt und dafür sorgt, dass halt die Universal Audio Console überhaupt mal über MIDI fernsteuerbar ist.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend.
Aber cool, dass es geht. Also das war jetzt auch gar nicht als Universal Audio Disc gemeint, sondern mich wundert es einfach nur, dass halt so ein Ding, dass es eben noch nicht ging.
Ja.
Und gerade für Standalone ist sowas ja eigentlich eine super Sache. Also dass du einfach mal jetzt nicht unbedingt am Rechner sitzt, sondern halt dann mal, keine Ahnung, im Proberaum oder auf der Bühne oder sowas, das Ding einfach mal von weiter weg kurz fernsteuerst, um dein Routing zu ändern.
Ja. Die kostenlose Version findet ihr auf der Website des Herstellers und es soll wohl später auch noch eine Vollversion geben mit weiteren Parametern. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine, mit dem Zugriff auf weitere Parameter. Dann kommen wir wieder in den Bereich für dich, ne?
Genau, jetzt sind wir im Bereich Synthesizer und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil
erzähl.
Ja, Roland hat ja vor einiger Zeit das Fass mit ihrer Zencore-Engine aufgemacht. Da haben sie ja groß mit geworben hier für die neuen Geräte, also beispielsweise neue Roland Phantom-Generation oder der Jupiter X. Die haben halt die Zencore-Technologie drin. Und die sorgt unter anderem dafür, dass du beispielsweise Presets zwischen den Geräten austauschen kannst. Also kannst du einfach ein Preset aus dem Phantom nehmen und in den Jupiter X reinladen. So, da hatte ich jetzt gedacht, das ist eine spezielle Hardware-Technologie oder eine Software, die eben genau für diese Hardware-Geräte geschrieben ist. Jetzt gibt es das auch wiederum als Software-Plugin innerhalb des sogenannten Synologies, was Teil der Roland Cloud ist. Was heißt also das jetzt
im
genau?
Abonnement.
Genau, richtig. Also im Abo-Service bekommt man jetzt das, ich glaube, es heißt dann Synology-Instrument. Und da ist dieses Zencore auch mit drin. Und ich muss zugeben, ich habe nicht ganz geschnallt, was mir das bringt. Also kann ich jetzt aus der Hardware hingehen und sagen, okay, dieses Preset aus meinem Jupiter X von mir aus, packe ich dann in die Software rein und kann es dann halt als Plugin nutzen. Wenn es so wäre, finde ich das ziemlich geil. Weißt du genau was?
Also so wie ich es verstehe, ist, dass es ein virtuelles Instrument ist, was man als einzelne Plugins kaufen kann, was in deinem Abonnement ist. Entweder zahlst du 29,99 US-Dollar pro Jahr oder 2,99 US-Dollar im Monat. Und so wie ich es verstehe, ja, kannst du dann deine Presets von der Software auf die Hardware laden oder umgekehrt, oder? Das meintest du doch.
Das meinte ich, genau. Wenn man jetzt aber parallel wiederum weiterliest, dann heißt es wiederum, dass irgendwie auch neue Software Synthesizer innerhalb der Hardware lauffähig sind. Also ich meine, die emulieren ja auch schon diverse alte Roland-Geräte. Könnte ja auch gut sein, dass da neue Sachen hinzukommen jetzt in Zukunft. Oder es ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Aber ich muss zugeben, mich verwirrt das alles genau mit diesem Zencore hier und da und sowas. Also wenn es natürlich jetzt wirklich eine Standardplattform ist, wo man sagt, okay, es gibt von mir aus, also Presets lassen sich alle austauschen. Und wenn jetzt irgendeine neue Emulation eines gewissen Geräts rauskommt, dann läuft das sowohl als Softwareinstrument als auch eben in der Hardware drin, dann finde ich das super, weil das ist eigentlich so der große Kritikpunkt, den es damals an den Plug-Out-Instrumenten von Roland gab, also beispielsweise hier der System 8, das war ja ein Digital-Synthesizer, der seine eigene Charakteristik drin hatte und du konntest sogenannte Plug-Out-Instrumente in das Instrument reinladen, was wiederum Emulationen alter Roland-Klassiker waren. Das heißt, du hast dann irgendwie beispielsweise die Emulation eines Junos da mit reingeladen, konntest auch da drin spielen. Aber sie haben es halt extra nicht Plug-in genannt, weil es eben kein Plug-in war, sondern es war eben ein Plug-out. Und ich glaube, als Plug-in musstest du es dann nochmal extra kaufen, wenn es es überhaupt gab. Und ja, um wahrscheinlich all dem hier jetzt vorzubeugen, gibt es dann hier dieses Zencore als komplette Schnittstelle. Ja, vielleicht soll ich mich einfach nochmal ein bisschen genauer einlesen. Und dann werde ich es auch verstehen. Ich habe leider keines von den aktuellen Roland-Instrumenten, von daher wäre ich ein bisschen mehr dran. Aber ja, wenn sie einen Standard schaffen, dann wäre es super.
Kleiner Hinweis von mir noch, das, was ich eben vorgelesen habe, waren die Preise für die Lite-Version. Also die Lite-Version kostet 29,99 US-Dollar im Jahr und im Monat kostet sie 2,99. Denn es gibt auch noch eine Pro-Variante, die 99 US-Dollar im Jahr kostet oder 99 US-Dollar. Und es gibt noch eine Ultimate-Version für 199 US-Dollar oder 19,99 US-Dollar pro Monat.
Gibt es denn auch eine Ultimate-Super-Mega-Version?
Gibt es bestimmt. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja.
Ja, ist schon wieder dieses Thema Abonnement. Ne? Mhm. Da finde ich halt schon, ja, 20 US-Dollar im Monat, finde ich schon, ist schon eine Nummer, ne, finde ich. Also wenn du dann, ich weiß aber jetzt, du kannst die Sachen auch einzeln kaufen. Da haben wir jetzt aber tatsächlich keine Preise rausgesucht. Wir sind sehr unvorbereitet. Aber also, die Infos findet ihr wahrscheinlich auf der Website von Roland, oder?
Ja, ich finde es, man kann es so und so sehen. Also der Preis an sich, den finde ich okay, weil es gibt ja auch eine Menge dafür. Andererseits, das Problem ist halt immer, was ist, wenn du dein Abo kündigst? Dann sind die Dinger halt weg. Aber gut, das ist das alte Ding halt wie bei einem Abo-System. Ja, muss man einfach wissen. Also bei mir war es halt mit der Adobe Creative Suite so, die habe ich eine Zeit lang abonniert. Und jetzt inzwischen, jetzt habe ich sie halt nicht mehr. Und ab und zu denke ich mir dann mal, ach, jetzt bräuchte ich gerade mal Photoshop. Aber ja, dann muss man eben kurz nach einer Alternative suchen. Und
ja, da bin ich jetzt tatsächlich nur noch auf die Tools gegangen, die ich auch wirklich brauche. Mhm. Ne? Also ich hatte auch diese Creative Cloud im Abo. Ich weiß gar nicht mehr, was die im Jahr kostet. Aber jetzt habe ich halt nur noch die Lizenz für Photoshop und für Spark. Mhm. Und für sonst nichts mehr. Und ja, das sind halt eben die Tools, mit denen ich am meisten arbeite. Und von daher macht es auch Sinn, wenn du dann Geld sparst, dann nur für die auch den Preis zu bezahlen. Weil oft ist es ja so, ach ja, komm, ich hole mir das mal im Abo, weil vielleicht brauche ich das ja irgendwann mal.
Genau,
ne?
Ja.
Und dann ist es halt immer so, ach shit, eigentlich bräuchte ich das. Und dann ist man eigentlich nur zu faul, um sein Abo zu kündigen oder irgendwie anzupassen. Ne?
Ja, richtig. Genau so ist es. Und ich hoffe auch, dass viele Hersteller noch nicht zu diesem Abo-Modell hinwechseln. Also ich habe zum Beispiel keine Lust, irgendwie für meinen Cubase in Zukunft Abo-Gebühren zu zahlen, sondern da zahle ich gerne meinen Update-Preis, wenn ich mal updaten möchte, und dann ist auch gut.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, läuten wir die Sommerpause ein.
Ja, Ding Dong.
Und wenn ihr da draußen, die uns gerade zuschaut, Lust habt, ein bisschen mit uns zu interagieren, dann schreibt uns doch, wie ihr den Sommer nutzt. Wo fahrt ihr in Urlaub? Wohin? Und wie könnt ihr am besten abschalten? Das würde uns interessieren, weil darüber reden wir jetzt mal.
Genau, hier ist nämlich noch gar nichts los in den Kommentaren. Das wundert mich ein bisschen. Leute, was ist los da draußen?
Genau, wir haben ja auch nicht darauf hingewiesen, und es gibt ja jetzt auch keinen Sennheiser MK4 mehr zu gewinnen unter allen Kommentatoren, sondern nämlich nur noch unter denen, die sich bei unserer Aktion bei mir im Studio melden. Also wenn ihr Studiobetreiber seid Engineer oder auch ein Home-Studio habt, schickt uns eine kleine Beschreibung von euch. Wir packen das auf unsere Website, um euch eure Arbeit vorzustellen und euch in dieser Corona-Situation zu unterstützen. Weitere Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de/bei mir im Studio.
Und wer
war
bis jetzt
ein super.
Es war super, ja, aber wer immer noch nicht weiß, was ein verdammtes Sennheiser MK4 ist. Und nicht verdammt im Sinne, dass es ein schlechtes Mikro, sondern wir haben es schon so oft erwähnt, das ist dieses wunderbare Mikro, in was der liebe Herr Kollege Bohn gerade reinspricht. Also, wer das haben will, der macht bitte bei der Aktion mit.
Genau, das Kommentar darf natürlich im Podcast nicht fehlen. Danke dir an dieser Stelle nochmal. Aber ich habe mir neulich einen Podcast angehört zum Thema Podcasting und habe dann mir nochmal Tipps angehört, wie man Eigenwerbung reinbringt, ohne den Zuhörer zu nerven. Und ich fand, sag doch mal, auf der Skala von 1 bis 10, wie war das?
Es war mindestens eine 8. Eine 8 bis 9, würde ich sagen.
Super. Vielleicht schaffe ich da beim nächsten Mal eine 10. Mal gucken. Aber jetzt mal die Frage an dich. Wie kannst du denn am besten abschalten im Urlaub?
Ist immer ganz unterschiedlich. Also Tapetenwechsel ist immer total super. Tapetenwechsel wird es diesmal nicht sein, sondern ich glaube, es ist einfach gut, wenn man Dinge macht, die eben nicht alltäglich sind. Das ist ja eigentlich auch der Tapetenwechsel. Du siehst alltäglich immer dieselbe Wohnung, dasselbe Haus, dieselbe Arbeit und sowas. Und wenn du das zumindest in gewissen Varianten mal austauschen kannst, also sagst, ich bin halt mal woanders oder ich tue was anderes, das hilft mir schon total immer. Einfach, weil das in eine andere Gedankenwelt einen reinbringt.
Genau, einer schreibt jetzt, er baut Absorber.
Das ist doch schon mal super.
Ja, Sommerpause. Ja, ist vielleicht was Konstruktives machen, was anderes machen, für einfach den Kopf auf was anderes lenken. Ne? Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich brauche oft so ein persönliches Ziel außerhalb der Arbeit, ne? Oder so eine persönliche Challenge. Also irgendwann war es mal den Marathon laufen, da habe ich darauf hintrainiert. Das hat mich total abgelenkt von der Arbeit oder von sonstigem Stress. Oder dann war ich mal zum Rennradfahren in den Alpen und auch die Planung dazu. Oder tatsächlich bei mir, ich habe jetzt einfach mal nur den Wunsch gehabt, mit dem Rennrad von Köln ins Saarland zu mir nach Hause zu fahren. Das sind ungefähr 250 Kilometer und wollte dann 2 Etappenstops machen. Ja, dann habe ich mir so Campingplätze rausgesucht und mir schon irgendwie so ein Mannzelt angeguckt oder verschiedenes Equipment, verschiedene Taschen für mein Rennrad, dass ich da auch ein bisschen Zeug noch mitpacken kann. Und alleine die Planung war schon irgendwie, also auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht mache, auch die Planung tat schon irgendwie gut.
Ja, du kommst einfach in so ein anderes Mindset komplett rein, ne?
Absolut.
Ja.
Und dann die Vorstellung, dann allein in der Natur auch zu sein. Ja, das mag ich auch. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, was ich hier aktuell abends mache, ist mal noch kurz rausgehen. Es ist ja noch warm, es ist hell draußen und dann auch einfach mal Weite genießen. Mhm. Die Weite schauen, ne? Wo man den ganzen Tag in seinen 4 Wänden sitzt. Und dann tut es mir persönlich echt gut, mal so in die Weite zu schauen und in eine Lichtung in einem Park oder so. Ja. Das ist schon echt cool. Oder wenn ich mit dem Rennrad über Felder fahre, dann bin ich immer total überrascht, wenn man in der Großstadt ist oder halt auch den ganzen Tag nur zu Hause. Dann ist das ein völlig neues Gefühl, mal in die Ferne zu blicken, über mehrere Kilometer nichts zu sehen oder nur Landschaft.
ich finde allgemein draußen in der Natur, das bringt echt was. Also ich meine, so sehr ich gerne irgendwie im Studio rumhocke und Rumschraube mache, aber einfach mal wirklich rausgehen, mal ein bisschen frische Luft. Und wenn es nur auf der Terrasse ist, mal kurz ein Bierchen aufmachen und mal durchatmen. Oder halt wirklich mal ein paar Schritte in den Wald laufen, das hilft. Also ich war früher nie so der große Natur- und Wanderfreak, aber Das kam dann so ein bisschen mit dem Alter. Und inzwischen genieße ich das total. Also einfach wirklich mal rausgehen und du bist 5 Minuten draußen und schon ist dein Gehirn durchgepustet. Das ist total super.
Ja, ich war auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, in Campen Hasser. Also ich habe Campen immer so ein bisschen mit Rock am Ring verglichen. Mhm. Und das Campen und Rock am Ring sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe am Ende des Tages. Aber mittlerweile finde ich Campen so cool. Also das, weil man ist halt einfach nur in der Natur. Mhm. Man ist praktisch darauf angewiesen, in der Natur zu sein. Und das ist echt, echt cool. Oder auch Wandern, hätte ich auch voll Bock drauf. Aber
ja.
Bin auch viel am Laufen. Das finde ich schon gut. Aber auch da fällt es mir oft schwer, auch abzuschalten. Ne? Am Anfang, wenn ich laufe, bin ich immer noch sehr bei irgendeinem Thema, was mich beschäftigt. Also ob es so bei der Arbeit ist oder irgendwas anderes. Aber dann später mit der Zeit komme ich dann irgendwie mit meinen Gedanken an andere Themen, über die ich dann zwar auch grübel, aber das sind dann keine Themen, die mich jetzt in Stress versetzen und oder mir irgendwie Druck machen.
Wie ist es denn überhaupt so jetzt die nächsten 2 Wochen? Hast du die schon genau durchgetaktet, dass du sagst, okay, ich muss genau das und das und das machen, oder ist das bei dir eher so, mal gucken, was kommt?
Also wir fahren jetzt auf einen Campingplatz, irgendwo an der holländischen Grenze in der Nähe von Enschede, sind dort dann in einem Wohnmobil und da das an einem See und da ist drumherum eigentlich gar nichts. Das heißt, also das wird viel mit dem Fahrrad gefahren, es wird viel am See rumgehangen und einfach gut gegessen, sage ich immer. Viel Zeit in der Natur verbracht.
Also das wird sich gut an.
Ich halt so aktuell der Plan, und in der zweiten Woche steht Gartenarbeit an, aber auch das ist für mich tatsächlich ein bisschen Stressbewältigung, weil das auch ein Projekt ist, was mit dem Hausbau zu tun hat, da das Grundstück nochmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und ich finde auch, ich will jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, aber auch so stupide Arbeiten wie beispielsweise mit einem Vorschlaghammer einen alten Betonweg wegzukloppen.
Ja.
Das ist für mich schon absolute Stressbewältigung. Oder auch so Tapeten abkratzen. Das finde ich manchmal einfach richtig geil, weil man da den Kopf ausschalten kann. Man muss halt einfach nur Tapete kratzen oder man muss halt nur mit dem Vorschlaghammer auf den Beton kloppen. Man muss nicht überlegen.
Ja, kann ich komplett verstehen. Das
finde ich auch echt, echt richtig cool.
Ja, ich habe letztes Wochenende so kleine Steinchen in Fugen auf unseren Platten draußen gekehrt und das war auch irgendwann total entspannt. Am Anfang hat es mich genervt und nachdem ich dann so 5 Stunden gemacht habe, dachte ich so, ach, irgendwie macht das Spaß schon zu gucken, dass man so die Fugen irgendwie schön auffüllt, und dann war irgendwie fast 1 Stunde rum und ich hätte auch noch weitermachen können.
Ja. Oder was ich auch nochmal jedem empfehlen kann, du hast es ja schon gesagt, so Sachen machen, die man halt nicht alltäglich macht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich neulich auch eine Weltwach-Folge gehört habe, also ein Podcast zum Thema Reisen, Abenteuer, Leben, den ich nur jedem empfehlen kann. Das ist für mich wirklich so ein Gedankenurlaub. Und da war ein Typ, normalerweise kommen da halt Leute, die mit einem Kanu oder mit einem selbstgebauten Kajak aus Rinde den Yukon abfahren oder von New York bis Santa Monica die Route 66 mit dem Fahrrad abfahren, also einmal quer durch Amerika. Und da war jemand, der so, wie hat es genannt, Kurzabenteuer macht, praktisch.
Mhm.
Und eine Sache war, dann abends in der Hängematte einfach mal draußen schlafen.
Ach, geil.
Oder im Garten zu zelten oder so.
Das ist cool.
Wo du dann denkst, ja, stimmt, ne? Oder geh doch mal an den See oder so. Ja, so Sachen, die bei dir in der Umgebung einfach liegen, die zu einem Abenteuer zu machen oder zu nutzen, was ja jetzt aktuell auch in der Corona-Phase sehr viel, viel Sinn macht. Ne?
Ja. Ja, sowas finde ich super auch. Beispielsweise habe ich gestern noch mit einem Freund darüber gesprochen, nachts Autofahren. Nachts Autofahren ist super. Einfach nur so ein bisschen ziellos durch die Gegend fahren, Musik dabei hören und vielleicht mal an irgendwelchen merkwürdigen Orten anhalten. Also einfach mal fährt irgendwo hin und dann so, ey, was ist das denn hier? Das sieht doch ganz interessant aus. Komm, das gucken wir uns mal an. Aussteigen und sich mal umgucken und dann ist es halt gerade Mitternacht und das ist schon, es hat was Abenteuermäßiges.
Definitiv.
Also mein Urlaub ist auf jeden Fall so geplant, dass ich nichts geplant habe, sondern
das ist auch gut.
Ich habe einfach nur eine Liste an Sachen, auf die ich Bock habe, aber ich weiß nicht, wann ich die mache, ob ich sie mache, wie auch immer, sondern einfach, ich entscheide spontan, so, ey, gerade möchtest du gerne, keine Ahnung, das und das zocken, gerade hast du Bock, Musik zu machen, gerade hast du Bock, dies, das, jenes, dann machst du es einfach. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann hörst du auf und bist halt völlig ungezwungen. Und ich finde, dadurch entspannt man super. Und bei mir ist es auch immer so, dann entwickelt sich Motivation, auch die Pflichten zu erledigen. Denn auch wenn man Urlaub hat, ich meine, man muss ja immer noch ein bisschen Pflichten machen, keine Ahnung, man muss auch mal irgendwie staubsaugen oder sonst irgendwas. Und wenn ich vorher einfach machen konnte, was ich wollte, und dann irgendwann denke so, ja, jetzt ist gerade mal gut, jetzt muss ich mal kurz was anderes machen. Ja, dann gehe ich mal eben eine halbe Stunde staubsaugen oder sowas und dann habe ich das auch schon wieder erledigt und dann kann ich mich wieder gemütlich irgendwo hinhängen oder mache keine Ahnung was. Ich will auch zum Beispiel noch, also das eigentlich, was man schon fast eher alles als Arbeit verbinden würde, nämlich ich muss mir diverse Geräte hier drauf schaffen, ich muss diverse Software lernen oder sowas. Aber wenn ich das in der Urlaubsphase mache, dann mache ich das mit einem komplett anderen Mindset, weil sonst sitzt du da und denkst, okay, das ist jetzt meine Arbeitszeit. Ich muss das hier möglichst effizient lernen. Das muss schnell gehen. Ich muss das danach können. Zack, 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 zack. Mhm. So, und im Urlaub denke ich mir, ey, ich habe jetzt gerade Bock, irgendwie diese Software zu lernen und zu verstehen. Ich nehme mir da jetzt einen Tag Zeit. Ich setze mich in die Sonne. Ich nehme ein Bier dazu, klappt Laptop auf und dann gucke ich mir das an in Ruhe. Und wenn ich irgendwie nach einer Stunde keine Lust mehr habe, dann habe ich halt keine Lust mehr. Ne? Ist ja Urlaub. Dann mache ich halt was anderes. Und irgendwann später setze ich mich wieder dran. Ne? Das ist halt schön, einfach ungezwungen zu sein und einfach ja, das zu machen, worauf man Lust hat, dann fahre ich nämlich richtig gut runter.
Was ich aber finde, man muss sich schon so einen groben Plan machen, was man vielleicht an dem Tag macht. Ne? Weil sonst, also so ist es zumindest bei mir, dass man sich schon so tageweise irgendwas vornimmt. Ne? Wenn man jetzt in Urlaub ist, dann sagt man ja, heute verbringen wir mal den ganzen Tag einfach nur am Strand und heute Abend essen wir das und das oder so. Ja, oder am nächsten Tag machen wir mal Stand-Up-Paddling oder so Sachen, die wir halt vorher noch nie wirklich gemacht haben, die vielleicht dann auch mal, ne? Du hast ja schon gesagt, Sachen, die man halt sonst nie macht, soll man machen oder dann ja, Kanu fahren oder was weiß ich, angeln gehen, was man alles so am See macht oder schwimmen, mache ich jetzt auch nicht so oft, aber genau, das finde ich schon wichtig, aber bei mir ist es auch wieder, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, da muss man sich ja schon so ein bisschen auch daran orientieren, dass man Sachen macht, die irgendwie allen gefallen, ja.
Ja, also gerade wenn du mit mehreren Personen unterwegs bist oder halt auch wenn du in einer Location bist, wo du dann auf gewisse Tage limitiert bist oder Sachen buchen musst oder wie auch immer, ne? Klar, dann bekommst du natürlich um eine Planung nicht drumherum.
Nee.
Aber das ist ja auch dann jetzt keine Planung, wo du sagen musst, ich muss mir wieder einen Riesenkopf machen, dass das alles überhaupt funktioniert, sondern sehr einfach im Endeffekt nur sagen, so, hey, haben wir Lust, morgen das und das zu machen? Okay, machen wir uns 5 Minuten Gedanken drüber und dann passt das schon, ne?
Absolut. Ich merke, dass ich wieder sehr viel irgendwie absolut. Und was war da auf jeden Fall? Das sind so meine neuen Wörter, die ich sehr oft nutze. Fällt mir gerade nur so auf. Genau, aber was ist denn zum Beispiel kontraproduktiv? Da würde ich auf jeden Fall mal sagen, ständig Mails checken und ans Handy gehen, ne? Oder Socials checken und ständig Bilder für Instagram machen. Ich glaube, man muss so den Drang danach, ständig erreichbar und online zu sein, muss man abschalten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin gerne erreichbar. Ich sage aber auch allen Leuten, ich habe von dann und dann Urlaub und erwarte eigentlich auch, dass sie das respektieren. Also wenn ich einem Arbeitskollegen sage, von dann und dann habe ich Urlaub, lass mich in Ruhe, dann will ich auch, dass sie mich in Ruhe lassen. Also ich will einfach täglich in meine Mails reingucken können, um halt, was weiß ich was, Newsletter zu lesen oder sonst irgendwas. Und dann nicht sehen, irgendwie, da kommen 5 Mails von wegen, kannst du mal gerade oder machst du mal dies oder sowas, sondern nee, dann soll mir halt einfach keiner mal eine Mail schicken, ne? Ich meine, gut, ich kann mir natürlich auch irgendwie einen Blocker einstellen oder sowas. Aber muss es wirklich nötig sein, dass man da gar nicht mehr reinguckt oder kann man einfach von anderen Leuten erwarten, dass sie einen in Ruhe lassen?
Ja, ich denke immer beides. Du hast natürlich eine automatische Antwort drin. Das ist bei mir auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, wenn ich noch irgendwie ein Thema offen habe, ein Projekt, über das ich sehr, sehr viel grüble, dann macht es bei mir schon Sinn, wenn ich mich dann hinsetze im Urlaub und die Sache kurz regle, weil ich sonst den ganzen Urlaub danach, also den ganzen Urlaub damit beschäftigt bin, darüber nachzudenken.
Ja.
Eine Sache, die mir oft hilft, ist, die Sache aufzuschreiben.
Mhm.
Ja, ich habe dann in meinem iPhone habe ich dann die Notizen. Und wenn mich das Thema dann, also oft tut das schon gut, das aufzuschreiben. Und man weiß, okay, vielleicht ist das eine Sache, die ich auch erst nach meinem Urlaub regeln kann.
Ja? Ja.
Dann weiß man, okay, man hat sie notiert, man kommt aus dem Urlaub, man liest die Notiz und kümmert sich dann darum, wenn die Sache noch aktuell ist. Ja? Und wenn ich dann 3-4 Stunden oder am Tag danach, nachdem ich es mir aufgeschrieben habe im Urlaub, immer noch darüber nachgrübel, dann setze ich mich tatsächlich hin und sage, hey, ich regle das jetzt einfach kurz in 20 Minuten oder in einer Viertelstunde. Und dann habe ich es einfach aus dem Kopf. Also das ist auch eine, ja, eine Sache, die man so regeln kann, finde ich. Ja.
Das stimmt. Also wenn jetzt wirklich jemand kurz anruft und sagt, ey, es tut mir leid, dass ich dich gerade stören muss, aber hier brennt gerade die Hütte, kannst du mal ganz kurz 5 Minuten aushelfen oder sowas und dann ist es schon erledigt. Ja klar, bin ich auch dabei. Ist völlig in Ordnung, ne? Weil muss ja auch irgendwie weitergehen.
Ja, oder dann finde ich es halt auch gut, wenn man sagt, ey, mal kurz vorher eine WhatsApp schreibt oder so, ja. Hey, hier ist irgendwie das und das Problem, hast du kurz Zeit,
ja,
ne? Und dann kann man sich ja die Zeit auch, oder kannst du kurz anrufen, wenn du Zeit hast.
Genau.
Ne? So würde ich es dann schon eher, also ich würde mir wünschen, dass man so rangeht, weil wenn dann sagt, ey, wenn dann direkt ein Anruf kommt und du bist dann vielleicht irgendwie gerade am Strand und dann kommst du zurück und dann siehst du den verpassten Anruf und dann denkst du wieder, oh, was ist jetzt los? Ne? Und dann bist du schon wieder gestresst und rufst dann zurück und fragst dich, was los ist. Oder wenn das irgendwie abends war und der andere geht dann nicht dran, dann denkst du die ganze Zeit, shit, das war bestimmt was Wichtiges oder so. Vielleicht kann man das irgendwie dann kommunizieren, ey, wenn was wichtig ist, dann schreib mir doch einfach kurz eine WhatsApp. Ich melde um was es geht. Ich melde mich dann, wenn es bei mir zeitlich irgendwie passt.
Ja.
Ja, sonst habe ich dem eigentlich nichts mehr so hinzuzufügen. Ne? Was kommt denn so an Kommentaren rein? Ich habe hier ein interessantes Kommentar von meinem Kollegen Detlef Höpfner von Production Partner. Zum Thema Ausspannen sagt er, mit einem Freund eine Woche auf einem kleinen Holzboot über die Ostsee chillen und Wind und Wellen lauschen.
Das klingt nach einem super Plan.
Auf jeden Fall. Also ich folge auch seinem Instagram-Account und der hat da immer sehr, sehr coole Bilder von seinen Segeltrips. Wir unterhalten uns tatsächlich auch oft über das Thema, obwohl ich davon gar keine Ahnung habe. Aber ich finde das immer interessant, wenn ja, die Geschichten von solchen Abenteuern zu hören.
Ja, sowas würde ich auch gerne mal machen. Also ich liebe das Meer und irgendwie, also Schiffe finde ich total interessant. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung davon, aber irgendwie jetzt einfach mal so 1-2 Wochen auf dem Meer verbringen, das fände ich geil.
Absolut. Dann haben wir hier noch, willst du es vorlesen?
Ja. Hab gerade umgestellt von PC in Klammern Pro Tools auf Mac Logic und werde mich im Urlaub intensiv damit beschäftigen. Bin sehr gespannt auf die umfassenden Sound Libraries. Das ist im Endeffekt doch so ein bisschen die Richtung, was ich eben meinte, nämlich sich einfach ungezwungen halt mit neuer Software zu beschäftigen, ja, und dann einfach wirklich Spaß dran zu haben. Nicht von wegen hier, ey, es wird gerade neue Produktion erwartet und du lernst dir eine neue Software an, so zack, zack, das muss fertig sein, sondern einfach so, ey, cool, ich habe ein neues Werkzeug da, was kann ich denn alles damit machen? Ne? Und dann klimpert man rum und testet hier und macht da und ich kann mir vorstellen, das wird richtig spaßig.
Wobei mir das tatsächlich schon wieder zu nah an der Arbeit wäre. Ne? Aber ich weiß nicht, was Joe beruflich macht. Aber wenn ich mich dann dran setze, dann ist mir das immer noch zu sehr, zu nah an der Arbeit. Ja, und auch das Musikmachen tatsächlich ist mir dann, oder das Produzieren in Logic ist mir auch dann irgendwie zu nah an der Arbeit, weil ich mich natürlich dann trotzdem mit den ganzen Plugins beschäftige, mit dem Thema, gucke, welche Plugins gibt es denn neu, was kann ich mir denn besorgen? Und dann bin ich schon irgendwie wieder im Thema.
Kann ich einerseits nachvollziehen. Also bei mir ist es allerdings so, ich mache das halt einfach, weil ich bin in die ganze Branche reingerutscht, halt weil ich es liebe. Und einfach quasi das Hobby zum Beruf gemacht. Und von daher, dann ist es jetzt einfach gerade halt, ja, dann wird für diesen Moment der Beruf wieder zum Hobby. Und dann stört mich das auch überhaupt nicht. Und mir das Schöne ist ja, du bist ja ungezwungen. Wenn du keine Lust mehr hast oder wenn du merkst, oh nee, das ist gerade zu viel Arbeit, dann hörst du auf.
Ja, im Prinzip hast du da recht. Ist halt so, die Balance zu finden.
Ja, das ist wichtig.
Die Herausforderung.
Genau.
In dem Moment.
Und dann einfach dann wirklich zu sagen, nö, habe ich das jetzt gerade keine Lust drauf. Ich habe Urlaub, ich entspanne mich. Fertig aus. Da muss man sich halt auch irgendwie dann mal sagen, so, ich lasse mich jetzt nicht stressen oder ich lasse mich mal nicht ärgern, sondern ich will jetzt genießen. Und ja, wenn man dann halt Lust hat, auch irgendwie mal 5 Bierchen zu trinken oder wenn man erst um 5 Uhr pennen geht oder sowas, ne, und halt, da macht man das halt. Also es sei denn, es geht halt aus irgendwelchen Gründen gerade nicht, aber so werde ich das auf jeden Fall machen.
Du hast ja auch jetzt einen Freifahrtschein, ne, zum Alkoholismus.
Ich habe einen Freifahrtschein zum Alkoholismus, genau. Ich habe mich beim Doc rundherum durchchecken lassen und der Doc sagte, ja, Ihre Leber, trinken Sie eigentlich überhaupt keinen Alkohol? Ich so, boah. Momentan sind es halt irgendwie nur 1-2 Bier die Woche, aber die ist quasi so, als ob sie gerade frisch aus, ja, aus der Geburtsphase herausgeploppt ist. Sie ist wie neu und ja, man muss sie zumindest mal ein bisschen dann in Form bringen. Das ist jetzt kein Aufruf zum Alkoholismus, aber ich denke, wenn jetzt aus den 1-2 Bier die Woche dann mal 3-4 werden oder vielleicht noch ein paar mehr, dann werde ich es auch überleben.
Ja. Witzigerweise habe ich gerade das Banner Stammtisch eingeblendet.
Ja, Prost.
Das passt ja dann auch ganz gut, ne? Das heißt, du kannst deinen Bierkonsum jetzt ein bisschen erhöhen und du kannst vielleicht das neue Bier von Coca-Cola trinken. Ich habe jetzt gehört, dass die
was?
Nach, was weiß ich, wie viel, 125 Jahren ein Bier rausbringen. Oder dass
okay, habe ich noch nichts von gehört.
Eine Tochterfirma, eine Firma gekauft haben, die Bier produziert. Und das heißt, Coca-Cola wird jetzt zum ersten Mal in der Firmengeschichte ein alkoholisches Getränk auf den Markt bringen.
Okay, da bin ich gespannt. Also das klingt auf jeden Fall echt gut. Weil, ja, also
okay.
Ich erwarte jetzt einfach mal, dass es nicht das Standardbier sein wird, oder?
Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich wenig dazu rausgefunden, aber ich glaube, wir tendieren gerade in die Richtung Sauf- and Recording-Podcast.
Ja, der muss ja immer noch mal gemacht werden, ne?
Ja, vielleicht sollten wir den mal mit den Usern machen. Also
das finde ich super.
Oder so ein Sound-Recording-Stammtisch über Zoom. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns doch einfach mit dem Betreff Stammtisch an redaktion@soundrecording.de. Und dann machen wir einfach abends mal so eine Stammtischrunde im Zoom bei einem schönen, kühlen Bierchen.
Das finde ich super. Also Leute, wer dabei ist, ja, schreibt es in die Kommentare, schreit laut rum, bombardiert uns mit Mails und lasst uns einen Sound-Recording-Podcast machen.
Okay, dann haben wir noch eine Kategorie Ask SR.
Jawohl.
Da kam was rein diese Woche zum Thema Klaus Cubase-Ecke. Es gab ein Video zum Thema Instrumente einbinden, externe Instrumente einbinden. Und da hat jemand gefragt, funktioniert so eine Verbindung nicht auch direkt über USB? Was steckt dahinter? Was war deine Antwort?
Da ist die Antwort, kommt drauf an. Also das war ja eine relativ lange Reihe. Da ging es darum, dass man Instrumente in Cubase halt definieren kann, dass man sie wie so ein bisschen wie Plugins benutzen kann, dass man halt einfach wie ein Plugin in Spuren reinlädt und es wird ein Routing mit einem externen Instrument hergestellt. Und über mittlerweile relativ versteckte Funktionen geht es ja auch darum, dass du dir dann eigene Oberflächen für die Instrumente steuern kannst, dass du die bauen kannst, dass du die wirklich wie Plugins steuern kannst. Und wenn man jetzt statt der normalen guten alten 5-Pol-DIN-Schnittstelle für MIDI USB benutzt, dann heißt das eigentlich erstmal, dass sich nichts ändert. Also USB an einem Gerät kann ja Verschiedenes bedeuten. Viele Synthesizer oder sonstige Klangerzeuger, die nutzen USB ja tatsächlich nur zur reinen MIDI-Datenübertragung. Dann ändert sich gar nichts. Das ist halt, als ob du jetzt 5-Pol-DIN benutzen würdest dafür. Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass sich das Gerät zusätzlich noch als Audio-Interface anmeldet. Da ist es dann zumindest am PC so, dass wenn du die Fähigkeiten benutzt, dann würde es dein anderes Audio-Interface oder dein normales Audio-Interface ersetzen. Das heißt also, dann kann es sein, dass es praktischer ist, dieses eine Instrument zu benutzen, weil eben das Routing direkt schon stattfinden wird. Das Problem ist halt, sobald du andere Geräte einbindest, also wenn du mehr als so ein Gerät hast, was sich dann als Audio-Interface anmeldet, dann hast du ein Problem, weil geht halt immer nur eins am PC. Dann gibt es dann zwar auch wieder Möglichkeiten, über ASIO for Orly zu vereinen, aber ja, so viel einfacher macht es das nicht. was im Endeffekt die Situation ändert. Das sind so ein paar Ausnahmegeräte, also wie beispielsweise der Access Virus oder von Electron die ganzen Geräte, die die Overbridge-Technologie unterstützen, denn die liefern eigene Plugins mit und über diese Plugins wiederum wird das Audio-Streaming geregelt. Also dann hast du ein eigenes geschriebenes Plugin dafür, was sowohl MIDI-Daten an die Hardware rausschickt, als auch das Audio, was über USB dann wieder zurückkommt, aufnimmt. Und du kannst zusätzlich noch dein normales Audio-Interface benutzen. Aber ich sag mal, in 90% der Fälle ändert sich eigentlich nichts, wenn du dein Gerät via USB an den Rechner anschließt, sondern du machst es immer noch genauso wie in dem Tutorial.
Das Tutorial findet man auf unserem YouTube-Channel.
Genau.
Dann einfach nach externe Instrumente einbinden, suchen. Dann findet man. Und dann hört man deine schöne Stimme, die der Sendung mit der Maus ähnelt.
Da werde ich auch nicht mehr los, ne?
Nee, das ist nicht mehr los.
Gut, aber ich habe mich auch schon darüber gefreut. Ich finde es ja immer noch super. Yes, oh, ich gucke im Urlaub Sendung super, mit der Maus. Das ist
ein Kompliment.
Ja, ich gucke Sendung mit der Maus im Urlaub. Habe ich so lange nicht mehr gesehen.
Das ist echt cool. Tatsächlich. Kommen wir zum Aufreger der Woche.
Ja, ich habe einen.
Hast du einen?
Hast du auch einen?
Ich habe auch einen, ja.
Leg los.
Ja, mein Aufreger der Woche ist, dass die Musikmesse als einzelne Veranstaltung stattfinden wird, nämlich im Oktober nächsten Jahres vom 22. bis 24. Und es wurde ja gemunkelt, dass die Buchmesse mit der Musikmesse verschmolzen wird. Jetzt hat die Messe Frankfurt das aber richtig gestellt und hat gesagt, ja, die Besuchertage überschneiden sich. Die Buchmesse findet, glaube ich, vom 20. bis 24. statt und die Musikmesse vom 22. bis 24. Das heißt also an zwei Tagen gibt es Überschneidungen. Allerdings sollen beide Events als eigenständige Events stattfinden. Und man versucht aber, ja, Startups mit innovativen und kreativen Geschäftsmodellen, sag ich mal, so branchenrelevanten Technologien zusammenzubringen. Das heißt, die Arts zum Beispiel ist eine Veranstaltung, die man eventuell noch integrieren möchte. Also ja, es ist weiterhin spannend. Wobei ich finde, es macht wahrscheinlich auch Sinn, die Musikmesse als eigenständige Veranstaltung zu fahren, weil sie dadurch halt mehr Aufmerksamkeit erhält und vielleicht auch nochmal eine gewisse Wertigkeit. Wenn man das natürlich richtig anstellt, kann ich mir vorstellen, dass das für die Zukunft auch wieder Erfolg haben kann. Dann bedarf es aber wirklich einem guten Rahmenprogramm und man sollte die Messehalle eben überschaubar halten. Also wenn es eine gute Q&A-Sessions gibt, gute Workshops und viele coole Hersteller da sind, dann ist natürlich gut. Und ja, aber man möchte dann auch Branchen, also die Filmbranche möchte man dazu legen oder ja, aus der Gamebranche sollen Unternehmen kommen oder im Bereich E-Sports. Also ich weiß nicht, ob es dann Sinn macht, nochmal dann solche Messen zusammenzulegen oder sag ich mal, mit solchen Messen zu kooperieren, wo es dann zwar auch um Kreativität und Technologien geht, die aber vielleicht mit dem Thema Musik machen überhaupt gar nichts zu tun hat. Mhm. Ja? Also nicht jeder Gamer interessiert sich für Musikinstrumente. Das heißt ja nicht, dass der sich eventuell, nur weil er Gamer ist, für einen Gamescore interessiert und dann eventuell den Musiker treffen möchte, der den Score vielleicht geschrieben hat. Wobei, das könnte ich mir, also ich als Musiker könnte mir das schon vorstellen, aber ich bin ja in erster Linie Musiker und wenn ich mir dann den Gamescore zu Final Fantasy anhöre oder was weiß ich und der ist zufällig auf der Musikmesse, dann würde ich mir das angucken. Auf der anderen Seite würde ich aber auch nicht wegen Games auf eine Messe gehen. Ja, und auch Buchmesse und Musikmesse zusammenzulegen, nur weil das irgendwie kulturell, beides kulturelle Themen sind, weiß ich halt auch nicht. Wie siehst du das? Hast du dazu eine Meinung?
Ja, also irgendwie, ich habe ein bisschen das Gefühl, man versucht krampfhaft die Musikmesse zu retten oder halt irgendwie ins nächste Jahrhundert zu bringen. Ich finde es auch einerseits gut, so verschiedene Aspekte zu verschmelzen. Also gerade Gaming hat ja so viel mit Audio zu tun. Also es gibt so viele Game-Soundtracks, womit ich halt extrem emotionale Momente verbinde. Das ist eigentlich genau wie mit Film-Soundtracks. Aber es ist genauso, wie du sagst. Es gibt dann auch Leute, die denken, ja, das ist schön, dass da Musik läuft im Hintergrund. Es ist auch schön, dass da Soundeffekte da sind. Aber die sind halt da, ne? Wenn man jetzt beispielsweise grafisch sehr interessiert ist, also man ist Grafikdesigner oder sowas, dann geht man vermutlich viel mehr darauf ein, wie ist so ein Spiel gestaltet? Also wie sind die Texturen gemacht? Wie sind die Figuren ausmodelliert und sowas? Da habe ich zum Beispiel persönlich überhaupt keine Beziehung zu. Also ich denke mir, ja, das sieht gut aus und fertig. Ne? Aber ich würde jetzt nicht unbedingt den Grafiker treffen wollen. Und genauso ist es halt bei den Leuten, die dann beim Ton das Ähnliche denken und die auch nicht unbedingt den Musiker treffen wollen. Da kann es Überschneidungen geben, aber muss es nicht. Aber dennoch, ich meine, man kann es auf jeden Fall mal versuchen, das irgendwie miteinander zu vernetzen, weil also gerade im Bereich Gaming, das ist ja in den letzten 10, 15 Jahren einfach immer größer und immer größer geworden. Und ja, eigentlich ist es mittlerweile wirklich im Mittelpunkt der Gesellschaft angekommen. Von daher, ja, versuchen, dass man es irgendwie so zusammenbringt.
Ja. Okay, was ist deiner?
Ja, eine ganz banale Sache, die mir überhaupt mal so richtig klar geworden ist und ich weiß nicht, warum da nichts gemacht wird. Also, so, wenn du eine Software steuerst, ne? Irgendeine x-beliebige Software, womit machst du das?
Mit der Maus?
Richtig, so. Und mit der Tastatur, ne? Maus und Tastatur. Hat man immer schon so gemacht, funktioniert wunderbar. So, jetzt gehst du in die Einstellungen deiner Software rein und kannst beispielsweise die Shortcuts und sowas ändern. Alles gut. Warum zum Geier kannst du nichts für deine Maus ändern? Beispielsweise, wie sich dein Mausrad verhält. In jeder verdammten Software geht zum Beispiel Scrolling oder Zooming über das Mausrad anders. Und warum kann ich das nicht einstellen? Warum kann ich nicht sagen, okay, wenn ich normalerweise am Mausrad nur drehe, dann scrollt es grundsätzlich links-rechts in der Timeline. Wenn ich Steuerung dabei gedrückt halte, dann zoome ich. Wenn ich Alt gedrückt habe, dann passiert dies. Warum kann ich das nicht für alle meine Programme auf die gleichen Einstellungen standardisieren, dass es immer gleich funktioniert? Nein, ich muss in jeder Software gucken, okay, wie war nochmal Scrolling? Wie war nochmal Zooming? Wie war nochmal dies? Wie war nochmal das? Warum kann ich das nicht einstellen?
Gute Frage.
Ja, gute Frage, ne? Könnte doch so einfach sein. Aber geht nicht. Ich habe noch keine Software gesehen, wo man das Mausrad konfigurieren kann, wie sich das verhält. Außer in einem Spiel. Da geht das.
Ja, pitch das doch mal. Pitch das doch mal an einen App-Entwickler.
Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich möchte gerne, dass es in allen Softwares so funktioniert wie in Cubase. Und das ist einfach nur eine kleine Einstellungssache. Aber es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass das nicht einstellbar ist. Und ich kenne ihn nicht. Und ich verstehe ihn nicht.
Ja, wenn jetzt ein Entwickler zuhört, könnt ihr euch gerne bei Klaus melden und mit ihm zusammenarbeiten, dass wir dieses Thema, dieses Problem gelöst bekommen. Ja? Also nee, du hast natürlich absolut recht.
Genau. Ihr könnt einfach nur die Option einbauen. Einfach nur sagen so, hey, wenn Mausrad gedreht, dann das. Wenn Steuerung gedrückt erhalten, dann das.
Ja, wie könnte man das realisieren? Man bräuchte eine Software, die praktisch die Mauszeigerbewegungen oder Mausklicks, wie sagt man, wo man die konfiguriert, ja?
Ja, oder es muss halt einfach nur in die Optionen der Software eingebaut werden. Also da, wo du eigentlich die Hotkeys und die Tastenkombination definierst, kannst du halt auch einfach nur das Mausradverhalten einstellen.
Ja, also bei Apple kannst du ja zumindest mal für macOS die Gestiken anpassen.
Das nützt dir aber halt nichts für die einzelnen Softwares.
Nö, das nützt dir halt nichts für die DAWs, das ist richtig.
Genau.
Das ist das Problem an der Sache.
Das ist das Problem, genau.
Aber wenn man dann halt sagen könnte, ja, okay, du kannst jetzt hier diese Gestiken alle hier festlegen und kannst dann sagen, ja, du machst also dein Preset und dann kannst du die in diese Konfiguration in allen anderen DAWs anwählen.
Das wäre super.
Ja, da hast du recht.
Ja. Nee, und das ist mir diese Woche nochmal so richtig bewusst geworden. Ich habe mich schon immer darüber aufgeregt, aber irgendwie habe ich es immer so als gegeben hingenommen. Dann fiel mir eigentlich auf, ja, warum kann ich das denn nicht einstellen? Wo ist das Problem?
Ja, aber gut, dass du solche Probleme hast und nicht andere, ne?
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht weiter Diskussionspotenzial. Was hast du noch? Argumente?
Nee, eigentlich nicht mehr.
Okay.
Ich habe bald Urlaub. Dann brauche ich nicht mehr diskutieren. Weil, ja, einmal müssen wir am Samstag nochmal ran, ne?
Genau, Samstag sind wir wieder um 11 Uhr am Start zusammen mit Marcel Gnauk von Free-to-Use Sounds. Was haben wir aber jetzt heute noch? Ja, mal Workflow der Woche. Bertum Audio hat einen Denoiser rausgebracht, der kostenlos ist. Also bertumaudio.com, dort gibt es den Denoiser kostenlos zum Runterladen. Man muss dort eine Spende angeben, aber man kann natürlich auch 0 Euro angeben. Ich habe 1 Euro gespendet und finde, das kann man mal machen, 1 Euro, ne?
Ja.
Ich hätte, hast du noch was?
Nee.
Du präsentierst jetzt eine App, mit der man die Mauskonfigurationen angeben kann und dann auf alle DAWs ummünzt, ne?
Ja, das wäre nochmal super, ne?
Ja.
Und dann hätte ich gerne 5 Euro dafür und dann siehst du mich ab demnächst nicht mehr wieder, weil ich dann Millionär bin.
Ja, dann würdest du trotzdem noch zum Podcast kommen, oder?
Weil ja, aber ich würde nur noch hier sitzen und trinken.
Ja.
Und nach einer halben Stunde anfangen, dich wirklich zu belästigen.
Das Coca-Cola-Bier, ne?
Ja. Ja, aber dann habe ich natürlich auch da einen Werbedeal schon eingetütet.
Kommen wir zum Offline-Modus.
Ja.
Also jetzt ohne Alkohol. Mein Tipp ist an euch, den Podcast Broken Records zu hören. Das gibt es zum Anlass des Mega-Krachers Power of Love, der jetzt 35 Jahre wird, ein Interview mit Huey Lewis. Also mega cool. Er erzählt wirklich die komplette Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte seiner Mutter, wie sie aus Polen, aus Warschau in die USA geflüchtet ist, dort seinen Vater kennengelernt hat, der Jazzpianist war, und wie es dann natürlich auch zum Song Power of Love kam und dann der Hype natürlich durch den Film Zurück in die Zukunft. Und ja, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Er kann ja auch aktuell nicht singen. Mhm. Auch darüber redet er, wie es ihm aktuell geht und wie er mit der Situation halt eben klarkommt. Ich weiß gerade nicht mehr. Er hat irgendwie eine Stimmbandkrankheit, glaube ich. Also irgendwie, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden in Englisch, aber ich weiß, dass er da. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was ich jedem nur empfehlen kann. Broken Records ist sowieso ein guter Podcast. Ist ja auch unter anderem mit Rick Rubin. Also kann man sich anhören.
Cool.
Hast du noch was?
Ja, ich empfehle einfach nochmal Dark, die Serie. Ist gerade die dritte Staffel rausgekommen.
Nicht spoilern.
Nein, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Also ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, aber die dritte, die jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, haben wir noch nicht gesehen. Wir gucken gerade nochmal die ersten beiden Staffeln, um überhaupt nochmal reinzukommen, weil die Geschichte darin, die ist ja schon extrem komplex. Und nee, ich will einfach nochmal sagen, also ich muss sagen, für eine deutsche Serie, das sieht saugeil aus, das klingt saugeil. Die ganze Story drumherum ist echt cool. Du musst halt nur voll dabei bleiben, weil sonst verstehst du nichts mehr. Und
ja.
Nee, also 3 Daumen nach oben für Dark und ich hoffe mal, dass sie die dritte Staffel nicht verkacken, weil sagen wir mal so, es gibt gute Chancen, dass das irgendwie in die Hose geht. Ich hoffe, sie haben es geschafft.
Ich fand die zweite Staffel schon fast sogar noch besser als die erste, weil bei der ersten Staffel, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dachte ich halt lange Zeit, es sei wirklich so eine Stranger Things Nachmache, ne, weil die Story schon irgendwie in die ähnliche Richtung ging. Es gab auch wieder Kiddies, die mitgespielt haben. Der Soundtrack hättest du komplett 1:1, den hättest du komplett übernehmen können. Ne? Also es war, erinnerte schon wirklich von der Aufmachung, vom Look and Feel sehr, sehr an Stranger Things, aber danach kam dann schon nochmal die Wende und die zweite Staffel fand ich auch richtig, richtig gut, wobei das Ende auch wieder sehr, sehr überraschend war und ich nicht genau weiß, wie ich das finden sollte in dem Moment, aber ich habe jetzt auch gesehen, dass die dritte Staffel verfügbar ist, habe jetzt aber blöderweise mit der neuen The Sinner Staffel angefangen und will die jetzt zuerst mal zu Ende gucken, bevor ich dann mit Dark anfange.
Und was Stranger Things angeht, da muss ich dir komplett widersprechen. Also es gibt ja viele, die gesagt haben, es wäre ein Stranger Things Abklatsch und nee.
Also ja, die ersten drei Folgen.
Auch da so nicht.
Also extrem dieses Gefühl.
Nein, also auch das Einzige, was sich überschneidet, ist, dass es auch die 80er-Thematik gibt. Aber
ja,
aber
ich finde, das ist ja 80er, der Soundtrack. Es gibt wieder Kiddies, die mitspielen.
Nee.
Es gibt wieder irgendeine komische Institution, wo irgendwelche komischen Sachen laufen, wo man nicht weiß, um was es geht.
Da bin ich bei dir.
Es waren schon so ein paar Story.
Ja, also ich finde Soundtrack überhaupt nicht. Kiddies stehen nicht unbedingt im Vordergrund. Vor allen Dingen auch, wie sie sich verhalten, weil du hast bei Stranger Things hast du eben die vier nerdigen Kiddies, die halt in ihrem Keller D&D spielen. Und da hast du halt so ein paar Schüler, die da rumrennen, aber halt auch gleichwertig mit den Erwachsenen sind. Und ansonsten ist halt wirklich nur noch dieses 80er-Ding, wo man, ich glaube, es ist am Ende der ersten Folge oder sowas, wo erstmal diese 80er-Vibes auftauchen, aber dann halt relativ schnell klar wird, nee, das hat eigentlich, es gibt die 80er zwar da, aber es gibt auch noch andere Sachen. Und,
ja, aber hör in den Soundtrack mal nochmal rein. Also ich fand da am Anfang war wirklich sehr, sehr viel Modular-Synthesizer mit ganz, ganz vielen Arpeggios und Delays. Also fand ich auch geil, aber mich hat das wirklich sehr, sehr an Stranger Things erinnert, der Sound. Ah, okay. Egal.
Nee, ich hör nochmal rein. Aber hör mal rein. Du würdest auch sagen, Top-Serie.
Absolut, ja. Genial. Also auch für eine deutsche Produktion.
Ja, richtig Knaller. Gut. Vor allen Dingen, dass man sich da halt einfach mal was getraut hat.
Ja, vor allem die Story ist halt so unfassbar komplex und mir vieles, also uns vieles auch tatsächlich schwer zu folgen. Ne? Ja. Also am besten, aber wir wollen ja hier nicht spoilern.
Genau, am besten also, mit mindestens zwei Leuten gucken, aber halt dann auch wirklich konzentriert gucken, weil dann kann man sich nämlich immer gegenseitig mal aushelfen und sagen, hey, wie hängt nochmal der mit dem zusammen und war der nicht da und sowas und dann ist es etwas leichter zu folgen. Weil es macht schon irgendwie alles zumindest ansatzweise Sinn. Was da passiert.
Ja. Okay.
So, genug über Dark gesprochen. Angucken.
Ja, wir sind eigentlich jetzt durch, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Sollen wir nochmal kurz in die Kommentare schauen oder sind wir durch?
Ich glaube, wir sind durch. Ja, ich meine, einer fragt noch, wie findet ihr den Drachenlord? Ich weiß nicht, was das ist.
Du weißt nicht, was das ist, dann sag ich, ist auch okay so. Also, halt dich raus aus der Sache. Es ist besser so.
Was ist denn das?
Der Drachenlord ist eine interessante Person. Mehr sage ich dazu nicht.
Okay. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Studioszene 2.0 am 30. Oktober stattfindet. Es gab diverse Gerüchte, dass wir jetzt die Studioszene, also das physische Live-Event, durch die Studioszene Sofa Edition am Samstag ersetzen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also wir planen weiterhin die Studioszene physisch am 30. und 31. Oktober 2020 in der X-Post Köln. Also was wir ändern ist natürlich das Konzept, müssen wir an die aktuellen Hygienevorgaben ausrichten. Deshalb wird sich auch das Ticketing-Konzept ändern, aber da werden wir euch auch bald neue Infos liefern und euch auch danach noch auf dem Laufenden halten. Also nur noch mal kurz für euch, die Studioszene 2.0 wird nicht durch die Sofa Edition jetzt am Samstag ersetzt, wo wir um 11 Uhr mit Marcel Gnauk von Free to Use Sounds quatschen. Mein Kollege Dirk danach mit dem Keyboarder und Avantgardist PC Nackt spricht. Dann um 16 Uhr gibt es ein Webinar zum Thema Drum Mixing mit Ingenieur Waldemar Vogel. Tickets dazu findet ihr auch unter studioszene.de. Und am Abend natürlich das Highlight mit der Q&A-Session mit Engineer-Legende Bob Clearmountain. Bist du da bist du am Start, oder? Guckst du dir an?
Ich hoffe es mal, ja. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was an dem Abend abgeht. Kann sein, dass ich da verplant bin, aber vielleicht auch nicht.
Oder bist du schon im Urlaub?
Es ist ja schon Urlaub. Also da reinzugucken ist Urlaub.
Okay. Ja, dann werde ich mal sagen, danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf der Plattform abonniert, wo ihr uns gerade sowieso schon hört. Ansonsten findet ihr uns auch auf Apple Podcasts, auf Spotify. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unserem YouTube-Kanal folgt und uns bei Apple Podcasts auch noch einen Review hinterlasst oder uns mit 5 Sternen bewertet, damit wir auch dort besser gefunden werden.
Genau.
Und ansonsten natürlich immer wieder interagiert mit uns, schreibt uns Kommentare, stellt Fragen unter unsere YouTube-Videos, schreibt uns private Nachrichten bei Facebook oder schreibt uns E-Mails an redaktion@soundrecording.de. Stellt uns Fragen, wir versuchen alle Fragen für euch zu beantworten. Und ansonsten sagen wir jetzt erstmal vom Wochenrückblick aus, wir wünschen euch einen schönen Sommerurlaub.
Genau. Der liebe Valomat, der wünscht uns auch nochmal fette Ferien. Vielen lieben Dank dafür. Und Wochenrückblick macht 2 Wochen Urlaub. Wir hören uns am Samstag nochmal. Und bis dahin sage ich mal Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, Marc, und tschüssi.
Ja, danke dir, danke euch. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Tschüss.